Radio Riesbach erreichen Sie schriftlich über die Adresse Radio Riesbach, Lenkstraße 16, 8008 Zürich. Oder telefonisch während der Bürozeiten über 53 80 30. Im Studio ist die Nummer 383 00 30. Radio Riesbach auf 93,0 MHz, Ihres Quartierradio.
Das ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihres Quartierradio. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit. Radio Riesbach ist im Äther auf 93,0 MHz. Heute am Sonntag, am 12. November. Am Mikrofon begrüsse Lise Menel, Technik betreut Benjamin Fehr. Eigentlich hätte diese Sendung am Sonntag, am 28. Oktober, sollen ausgestrahlt werden. Doch wie es jemandem so geht, auf einem Spaziergang, man stolpert über einen Stein. Und wegen so einem Stolperstein habe ich die Sendung rund um die Mittelstrasse auf heute verschieben. Danette Gostoni im Schweizer Fernsehen würde jetzt sagen, und das sind unsere Schlagzeilen. Zürcher Fabrikantenfamilie beim Untergang der Titanic gerettet, Auszeichnungen für einen der weltbesten Schweizer Fotografen. Wer kennt die Rechte der Interpreten? Das und noch weitere Schwerpunkte sind der Inhalt vom heutigen Porträt von der Mittelstrasse. Bevor wir uns aber auf den Weg dort abmachen, lese ich Ihnen die neuesten Nachrichten aus unserem Sendegebiet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt von Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen das Journal vom Sonntag am 12. November. Für den Weihnachtsmarkt im Gemeinschaftszentrum Riesbach kann man noch Stand mieten. Der stimmungsvolle Quartieranlass wird am Samstag, am 9. Dezember, von morgen um 10 Uhr bis am Nachmittag um 4 Uhr abgehalten. Die Standmiete beträgt, je nach Grösse, 15 bis 30 Franken. Weitere Einzelheiten kommt man auf dem Sekretariat vom GZ über, und zwar vom Dienstag weg zu den obligaten Bürozeiten, über die Telefonnummer 383 66 52. Ich wiederhole die Telefonnummer vom GZ 383 66 52. Im laufenden Orgelkonzertzyklus vom Neumünster wird heute Nachmittag vierhändig Orgel gespielt. Sehepaar Traverso aus Genua gastiert in unserem Quartier mit einem Programm von Mankell, Bergwald, Merkel, Rutter und Manzino. Das Konzert dauert etwa eine Stunde und fängt heute um 5 Uhr bei freiem Eintritt im Neumünster an. Am Seniorennachmittag von morgen wird Kapelle Stallbänkli erwartet. Sie spielt Volksmusik auf ungewöhnlichen Instrumenten. Morgen um 2:30 an der Düffelstrasse 146. Der Vorstand vom Quartierverein Riesbach tritt morgen zu seiner November-Sitzung zusammen und die ist wiederum öffentlich zugänglich. Sitzungsbeginn ist um 8 Uhr im GZ Riesbach. Der Zürcher Krimiautor Peter Zeindler liest am Montagabend in der Buchhandlung Hirslanden aus seinem Werk «Der Schattenagent». Der Autorenabend ist morgen am Montag am 8. Abend an der Forchstrasse 166. Wie leben und wirken die Franziskaner in Jerusalem? Diese Frage will der Pater Omar Egloff am Dienstagabend im Pfarreisaal Erlöser beantworten. Der Informationsabend fängt Punkt 8 an. Eine Multivisionsschau mit 10 Projektoren und einer Panoramaleinwand kann man am Mittwochnachmittag im Kirchengemeindehaus Neumünster geniessen. Es geht um eine meditative Bildbetrachtung und eine Liebeserklärung an die Natur, die Bruno Blum unter dem Titel «Die fünf Himmelsrichtungen» gestaltet hat. Am 2:30 fängt die aufwendige Produktion an und das an der Seefeldstrasse 91. Im Forum für Kindergarten und Hort redet die beiden Medienpädagogen Zehmann und Braun über Film, Fernsehen und Video. Und zwar am Mittwochabend am 7. in der Kantonsschule Riesbach an der Müllebachstrasse 112. Daran denken sollte man also, dass die Veranstaltungen schon am Punkt 7 anfängt. Im Müllerama läuft eine Sonderausstellung «Totenkult in Mexiko». Wir haben darüber schon berichtet. Einer der Leihgeber zu dieser Ausstellung, der Basler Architekt Valentin Jacquet, hält am Mittwochabend ein Referat und führt durch die Sonderausstellung. Und das am Abend um 8 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Franken. Die SP vom Kreis 8 lädt am Mittwochabend zu einem Podiumsgespräch über das Thema «Eine Schweiz ohne Armee» ein. Der FDP-Nationalrat Richard Reich und der SP-Kantonsrat Ludi Fuchs nehmen an diesem Gespräch teil. An diesem Abend werden auch Ausschnitte aus dem Film «Vom Schlachten der heiligen Kuh» gezeigt. Anfangen tut das Ganze am Mittwochabend, am 8. im Gemeinschaftszentrum Riesbach an der Seefeldstrasse. Und gerade noch ein Leseabend in unserem Sendegebiet. Ursula Isler liest aus ihrem Buch «Ein Bild für Enderlin» am Donnerstagabend am 7. in der Buchhandlung Bodmer an der Stadelhofer Straße 34. «Leben und Wohnen im Kreis 7» steht als Titel über einem Informationsabend im Antonius-Foyer vom Donnerstag. Der Josef Estermann und der Robert Neukomm gehen der Frage nach, wie gesund sind unsere Stadtquartiere und wie gesund ist unser Wald? Anfangen tun sie am Donnerstag am 8. an der Klosbachstrasse 36. So viel in unserem Quartierjournal vom Sonntag. Neue Nachrichten hören Sie dann am Donnerstag am Punkt 8. Außerdem bringen wir Ihnen dann ein Interview mit dem Milchmann Anton Amstadt, wo in unserem Quartier eine bekannte Erscheinung ist. Jetzt wollen wir Ihnen aber noch ein bisschen näher kennenlernen. Das also am Donnerstag, am 16. November, am 10 Minuten ab 8.
You cry, I'm sure you'll find
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Was Sie gerade gehört haben, war «Middle of the Road» mit «Raining and Painting». Ein Stück, das von der Gruppe her in unsere Sendung passt und auch von der Stimmung, wie sie gerade heute Morgen ist. Jetzt alle die, die können, die können jetzt Mikro an die Mittelstrasse im Seefeld. Ich lade Sie ein zu einem Spaziergang, aber in die Nähe vom See, an einer Strasse, die wie ein Pfeil auf der Höhe von der Dufourstrasse gegen Klausstrasse anfängt und zwischen der Dufourstrasse und der Bellriffstrasse fast ein bisschen unscheinbar verläuft, bis führen zur Alderstrasse, wo sie dann ziemlich abrupt aufhört. Wie manche Strasse im Seefeld zeigen auch die Mittelstrasse zwei ganz unterschiedliche Gesichter. Auf der einen Seite, vor allem die Seite gegen den See hin, stehen noch ein Haufen Züge aus dem letzten Jahrhundert. Es sind Züge, die zum Teil restauriert, auch heute noch uns Teil nehmen lassen, wenigstens von aussen, wie wohlhabende Leute sich ihr Leben vor dem Tor der Stadt eingerichtet haben. Es zeigt aber auch, wie weit das es kommt, wenn man die Villen nicht unterhalten will oder kann. Und gleichzeitig gibt es Beispiele von Umbauten und Neubauten, glückte und weniger glückte, meiner Meinung nach. Mit anderen Worten, Mittelstrasse ist eine Strasse, wo man spürt, dass auch heute noch gelebt wird, gewohnt wird und geschaffen wird. Eine Strasse ein bisschen weg vom Verkehr. Eine Strasse mit Häusern, mit parkähnlichen Gärten oder auch nur mit liebevoll gepflegten Vorgärten, wo aber da und dort der heutigen Gutsche, einem Auto, einen Platz zugewiesen worden ist. Mich dünkt, es sei eine Strasse, die harmonisch vom letzten ins jetzige Jahrhundert hineingewachsen ist und die auch hoffentlich noch ebenso harmonisch ins nächste wird überwachsen. Die Mittelstrasse hat 1881 ihren heutigen Namen bekommen. Sie ist als mittlere Strasse zwischen der Dufour und dem Seefeld geplant, zu einer Zeit, wo die Bellriffstrasse noch nicht gebaut war und hat noch vor dem Schützenstrasse geheissen. Private Anwohner haben handboten, den damaligen Feldweg zu verbreitern und geplant ist eine Querverbindung durch ein unverbautes Kulturland durch bis an die heutige Fröhlichstrasse, hindurch vom damaligen Gaswerk auch am Hornbach gewesen. Sehr wahrscheinlich sind diese Pläne dann nicht zur Ausführung gekommen, obschon Neumünsterchronik sagt, und da zitiere ich, im Seefeld Riesbach waren die betreffenden Güterbesitzenden willens, die zurzeit bestehende 3 Meter breite Feldstraße, jetzt Mittelstraße, von unterhalb des Besitztums des Herrn Häuser nach der Feldeckstraße auf 6 Meter in ihren Kosten zu erweitern und dieselbe auch gleichzeitig in gerader Richtung über den Hornbach bis zur heutigen Fröhlichstraße, das ist eine Anmerkung von heute, ebenfalls in ihren Kosten zu verlängern, insofern die Gemeinde den nachherigen Unterhalt übernehme. Den 10. März 1861 beschloss die Gemeinde, dieses Anerbieten anzunehmen, unter der Voraussetzung, dass die Baute nach Plan und kunstgerecht ausgeführt werde. Und von dem ist eben heute gar nichts mehr rum. Und ich vermute, dass die Planung der Bellriffstrasse diesen Plan halt dann ein Ende gesetzt hat. Es würde auch erklären, warum die heutige Mittelstrasse so völlig mittelmäßig ganz plötzlich an der Alderstrasse aufhört. Das Vorderste an der Mittelstrasse, sozusagen als feudalen Auftakt, steht die imposante Villa Riesmatt. Gebaut worden ist Riesmatt von den bekannten Architekten Gebrüder Brunner, die im Riesbach übrigens das Schulhaus Mühlebach gebaut haben, wo sich aber auch vor allem einen Namen mit Bauten wie das Hotel Bellevue, heute ist das Kino Bellevue und das Terrasse untergebracht, und die beiden Blockbauten Kappeler und Zentralhof zwischen der Bahnhofstrasse und der Frau-Münster-Strasse. Amüsant ist der Kommentar zu Villa Riesbach in der Chronik vom Neumünster. Ich zitiere. Die durch die Architekten Herrn Gebrüder Brunner erbaute Villa Riesmatt repräsentiert den sehr hübschen Tipp von Landhaus, wie sie in mannigfalter Abwechslung die weite Fläche des Seefelds, den Bergrücken und dann namentlich wieder das englische Viertel in Hottingen ziert und bei der sich den kalten und kahlen Bauten aus frühen Zeiten gegenüber das Bestreben geltend macht, gefällige äußere Form und Ausschmückung mit praktischer und wohnlicher innerer Einteilung zu verbinden. Zur Erhöhung der Wirkung der sehr zahlreichen Villen, welche wir über das Gebiet der drei Gemeinden zerstreut finden, tragen die meist größeren und oft reizend angelegten Gärten bei, von denen die Landhäuser umgeben sind, die nicht nur eine angenehme und wohltuende Abwechslung in der Häusermenge bieten, sondern auch wesentlichen Einfluss auf die allgemeinen Gesundheitszustände haben. Die Villa Riesmatt ist erhalten, allerdings auch heute nicht für gewöhnlich Sterbliche zugänglich. Sie gehört der Ingroma Immobilien AG und ist ein Geschäftshaus. Wer aber sind die früheren Besitzer von so einer feudalen Villa gewesen? Im Adressbuch von 1887 im Stadtarchiv bin ich auf den Namen Fröhlicher Steli gestossen. Fröhlicher hat mir nicht viel gesagt, aber der Name Steli ist mir irgendwie vertraut vorgekommen. Nach ein bisschen längerem Stöbern und auch nach der Überlegung, dass eine so eine grosse Villa sicher einem Fabrikant oder Handelsmann hat müssen gehören, ist dann herausgekommen, dass eine Tochter vom Seidenfabrikant Steli den Herr Fröhlicher geraten hat und damit hat sich meine Vermutung also bestätigt. Die Villa Riesmatt als herrschaftlicher Sitz von Leuten, die ihren Reichtum als Seidenfabrikanten verdient haben. Hat die Seidenweberei damals in der Schweiz oder gar in Zürich Blütezeit gehabt? Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich ein bisschen fürs Riesbach interessieren und alte Bilder kennen, dann wissen Sie sicher, dass im Riesbach vorne am See 1889, also noch zur Zeit vom alten Casino und dem alten Park Zürichhorn, eine Seidenfärberei gestanden ist. Und sicher haben Sie auch schon den Namen Bodmer und Abegg gehört, Riesbacher Familien, die sich früher und auch heute noch mit Seidenimport oder Fabrikation befasst haben. Nach der nächsten Platte hören Sie einen kurzen Abriss über die Seidenindustrie im Riesbach und über die Familie Fröhlicher Steli von der Mittelstrasse 6. Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Wir sind am Porträt von einer Quartierstrasse und heute sind wir an der Mittelstrasse. Die Töne, die Sie vorher gehört haben, so stelle ich mir vor, hat es etwa die aus einem offenen Fenster aus der Villa Riesmatt Ende letztes Jahrhundert müssen tönen. Denn bekanntlich haben reiche und angesehene Familien auch die Musen gepflegt und oft Hauskonzerte veranstaltet. Ich habe Ihnen versprochen, ich würde ein bisschen erzählen über die Seidenindustrie und auch das habe ich natürlich in der Quartierchronik gefunden. Ich zitiere. Unter den textilen Industrien nimmt die Seidenindustrie im Kanton Zürich und auch in unserer Kirchgemeinde den ersten Rang ein. Es ist urkundlich erwiesen, dass diese Industrie von Anfang des 14. Jahrhunderts in Zürich betrieben wurde, zwar nicht als solche im heutigen Sinn, sondern als Handwerk. Im 14. Jahrhundert gelangte das Seidenhandwerk zu bedeutender Blüte, wie aus dem Kleidermandat des Rats von Zürich vom Jahr 1371 zu entnehmen ist, ging aber dann infolge der kriegerischen Zeiten im nächsten Jahrhundert ganz unter. Die reformierten Lokarner, die im Jahre 1555 um ihres Sklavenwillens aus ihrer Heimat vertrieben wurden, führten das Seidengewebe nunmehr als Industrie wieder in Zürich ein, ließen sich jedoch erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts Erfolge aufweisen. Die Seidenfabrikation war Monopol der Stadtbürger und der Rat war auf alle Weise bestrebt, denselben dieses Monopol zu erhalten. Zu dem gleichen Zweck nahmen die Fabrikanten in der Stadt ihr Hilfspersonal nicht aus den Familien ihrer Mitbürger, sondern ab dem Lande, dessen Bewohner handlungsunfähig waren. Auf der Landschaft durfte man nur für die Stadt arbeiten und es werden unter den Ortschaften, in welcher Flor geworben wurde, auch Riesbach und Hirslanden genannt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erhielt die Zürcher Seidenindustrie einen bedeutenden Aufschwung durch die sogenannten Refugianten, die französischen Protestanten, welche infolge der Aufhebung des Ediktes von Nantes durch Ludwig dem 14. 1685 ihr Vaterland verlassen mussten und von denen circa, man höre und staune, 60.000 in der reformierten Schweiz Zuflucht fanden, wo sie den Grund zur eigentlichen Seidenstoffweberei legten. Es tauchen dann auch Namen auf, die man auch heute noch kennt bei uns im Quartier. Zum Beispiel Heinrich Zeller, Kaspar Bleuler und Gebrüder Salomon und Heinrich Arter. Ich zitiere weiter. Im Jahr 1842 zählte die Neumünstergemeinde bereits 10 Fabrikationsgeschäfte, in Riesbach 5 und in Hirslanden 5. Die bedeutendsten Absatzgebiete um die Mitte unseres Jahrhunderts waren Deutschland, Belgien, Holland, Russland, die Levante, Nord- und Südamerika. Im Jahr 1854 wurde die Zürcher Seidenindustriegesellschaft gegründet, die sich um die Hebung der Seidenindustrie große Verdienste erworben hat. Das größte Werk, das sie jedoch zur Ausführung brachte, ist die Seidenwebschule im Letten, welche am 14. November 1881 eröffnet wurde. Während in den 50er Jahren die leichten Taftasgewebe, die sogenannten Zürcher Artikel, Taftas Noir, Gros de Naples, Marceline, Florence und so weiter, in deren Erstellung Zürich einen Weltruf hatte, den Markt beherrschten, wurden zum Schaden der Zürcher Fabrikanten, die auf die Erstellung von leichten Stoffen eingerichtet waren, schwere Taffetas, Satin und Jacquard-Gewebe verlangt. Seitdem ist die Mode in schnellem Wechsel begriffen und die Fabrikanten, welche die Kosten scheuten, um die Produktion der stets sich ändernden Nachfrage anzupassen, arbeiteten mit geringem Nutzen oder gar Verlust. Seit den 70er Jahren erwuchs der Zürcher Fabrikation auf den neutralen Märkten eine mächtige Konkurrenz in der Krefelder Seidenindustrie. Wie das Handwerk, namentlich das Kunsthandwerk, ist auch diese Industrie vom Ausland überflügelt worden und hat jetzt einen schweren Kampf mit demselben zu bestehen. Soweit was Chronik also sagt. Jetzt aber zurück zur Mittelstraße, zur Familie Fröhlicher Steli. Die Stelis sind eine Seidenfabrikantenfamilie, die ihren Betrieb im Jahr 1838 in Opfelden, zuerst mit 30 Handwebstühlen, allerdings für Baumwolle, gegründet hat. Bereits 2 Jahre später ist der Druck von den mechanischen Webstühlen in der Baumwollweberei spürbar geworden und die junge Firma hat beschlossen, ihre Handwebstühle von Baumwolle auf Seide umzurüsten. Die Seide hat allerdings müssen von Zürich beschafft werden und zum Färben wieder zurück per Schiff und Strasse, wieder zurück auf Zürich gebracht, ein Hin und Her, wo mit dem Bau von der Eisenbahn deutlich bessert und auch kostengünstiger geworden ist. Der Betrieb hat floriert. Bereits 1860 sind 200 Webstühle im Betrieb gewesen. Die Firma Steli hat auch versucht, als erste in der Schweiz Ziderapenzucht einzuführen, doch leider ist das Experiment nicht gelungen. Die klimatischen Verhältnisse sind für den Maulbeerbaum nicht warm genug gewesen. Und so hat man weiterhin aus Italien, China und Japan die Rohseide halt müssen importieren. Krieg und Finanzkrise haben dem Unternehmen immer wieder Rückschläge gebracht, aber wo Frankreich und England zum Freihandel sich bekannt haben, sind es vor allem Aufträge aus dem Ausland gewesen, die es erlaubt haben, grosse Geschäfte und damit auch rechte Gewinne zu arbeiten. Ein weiterer Schritt in Richtung Erfolg hat die Umstellung von den Handwebstühlen auf die mechanischen Webstühle eben in der Seidenweberei gebracht. Verkauft hat man die Artikel hauptsächlich nach Paris und London und New York ist bald einmal als neues Absatzort entdeckt worden. Um den Markt in Übersee anzukurbeln, ist 1876 ein gewisser Herr Max Fröhlicher, damals 25-jährig, in die Firma eingetreten und hat 7 Jahre lang rege Geschäftsbeziehungen mit Amerika geknüpft. Später war er als Prokurist in der Firma in Zürich tätig und schlussendlich, inzwischen hat er die Tochterstelle geheiratet, als Associé am Geschick der Firma mitbeteiligt wurde. Er ist mit der Geschichte der Firma Steli eng verbunden und hat unermüdlich an der Begründung von Weltruf von dieser Firma mitgearbeitet. Und überall in der Seidenstoffbranche ist der Max Fröhlicher in hohem Ansehen gestanden. Er hat sich ausschließlich um den Verkauf von der fabrizierten Ware gekümmert und regelmäßig Reisen ins Ausland unternommen. Und eine von diesen Auslandreisen hat unsere erste Schlagzeile geliefert. Vor kurzem war dann der Untergang vom Luxusdampfer Titanic wieder gross im Gespräch gewesen, denn es sind 75 Jahre seit dem spektakulären Untergang vergangen und man hat versucht, das Wrack oder mindestens die vermuteten Schätze, die noch immer auf dem Meeresboden sind, zu heben. Dann die Vorstellung, dass die rund 2200 Passagiere, alles Leute aus dem Geldadel, auch einiges an Schmuck und Wertgegenstände auf dieser Jungfernfahrt mit sich geführt haben, hat natürlich die Fantasie beflügelt und man hat die Schätze heben. Die Katastrophe hat weltweit Erschütterung ausgelöst. Sind doch bei der Jungfernfahrt 1912 auf dem Schiff von Southampton nach New York nach 5 Tagen Fahrt bei einem Zusammenstoss mit einem Eisberg am 15. April 1500 Passagiere im Meer versunken und umgekommen. 711 Menschen haben die Katastrophe überlebt. Unter denen, glücklich Geretteten, sind auch Herr und Frau Fröhlicher mit ihrer Tochter gewesen, Bewohner von der Mittelstrasse 6. Aber kurz darauf ist der Herr Fröhlicher zumindest aus seiner Arbeit an einem Herzschlag erlegen und Geschäftsleitung ist an seinen gleichnamigen Sohn übergegangen. Diese Angaben stammen aus einer Jubiläumsschrift der Firma Steli, herausgegeben im April 40 aus Anlass vom 100-jährigen Bestehen dieser Firma. Schlusswort von dieser Festschrift lässt auf eine eher düstere Zukunft schliessen. Ich zitiere: Nun ist die seit langem immer drohender werdende Gefahr eines neuen europäischen Krieges Wirklichkeit geworden und damit geht die Welt neuen gewaltigen Problemen entgegen. Und leitet dann aber eher ein bisschen optimistisch über mit einem anderen Zitat. Es liegt nun an der jungen vierten Generation, diese sich auftürmenden Schwierigkeiten zu überwinden und treu den Grundsätzen ihrer Väter immer wieder mit neuer Energie die richtigen Wege zu suchen, um unsere Unternehmungen zu erhalten und einer glücklichen Zukunft entgegenzuführen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, weiss ich nicht. Ich habe an dieser Stelle nicht weiter geforscht, denn das Haus an der Mittelstrasse ist, wie schon gesagt, nicht mehr in Privatbesitz. Es ist heute ein Geschäftshaus. Der Vater von der Firma Steli und Co. verliert sich also in unserem Porträt im Jahr 1940. Etwa 15 Jahre früher kann sich der Erwin Detsch erinnern, wie es an der Mittelstrasse ausgesehen hat und wie er mit den Buben vom Chauffeur und vom Kutscher von der Familie Fröhlicher gespielt hat. Hören Sie den Erwin Detsch ein bisschen zu, das allerdings nach der nächsten Platte. Nur einen Moment. Kleine Pause. Thank you.
Von der ehemaligen Storige, von der Familie Stehlig, Siederstehlig hat man damals gesagt, und dann noch von der Familie Fröhlicher. Und ich habe mit diesen Buben von Göttingers und von Pötschel, das war vorher noch Familie, der Name weiß ich nicht mehr genau, eben mit diesen Buben sind wir immer zusammen gewesen. Und dort hat es zuerst Kutsche gehabt, von diesen beiden Familien. Mit Roststallungen und so weiter. Und da war halt einfach immer etwas Glas, wenn wir dort rumgefallen sind. Und einmal ist mir passiert, dass ich da so zwischen den Rost durchgerochen bin. Dann hat einer laufen lassen. Dann habe ich einmal so eine schöne rechte Dusche bekommen. Und das hat natürlich dann gerade nach der Badwanne gerufen. Aber es hat noch lang geschmeckt. Und es ist auch so, dann später mal hat man dann die Kutsche und die Rosse weg da, dann sind die ersten Auto gekommen, ich weiß noch gut, Göttinger, das ist der Chauffeur von der Familie Steini, ja, die sind ja verwandt miteinander. Und das hat natürlich immer ein bisschen zusammengespielt und dann ist einmal vorgekommen, dass ich auch können mit der Familie Göttinger, mit ihrem neuen altertümlichen jetzt Minerva, auch können ins Rheintal verfahren, wo die grossen Überschwemmungen waren, in Altstädten, wo nicht alles über die Brücke weggerissen war und so weiter. Und da mag ich mich noch gut erinnern, da haben wir das Mittag gegessen. Und dann nachher habe ich, mein Vater ist natürlich ein guter Koch gewesen, und dann haben sie mir etwas angestellt und dann haben wir also so recht gepasst. Dann habe ich gesagt, ja, bei mir daheim geht es halt normalerweise nur ein Untergott und Gottlet. Und dann hat jemand natürlich die ganze Zeit stark geschaut. Und dann ist das so, dann hat die Familie Fröhlicher, die haben dann ein Martini 6 angeschafft. Das wäre also ein Wagen, der heute also für Gold aufgebogen würde. Und mit dem sind wir mal über die Brünne gefahren, nach Meiringen. Und auf dem Heimweg hat der Bär nur einen Dampf von sich gegeben. Dann ist der Wagen gestanden. Dann haben wir oben so eine Stunde lang die Hand abgerückt, ein paar Wasser holen und wieder auffüllen. Und das sind so Episoden gewesen, wo ich heute noch alles vor mir gesehen
habe. Wie war denn für dich so die Kindheit gewesen, dort unten? Sind ihr auch viel am See gegangen spielen? Oder?
Das, ja, eigentlich war es so gewesen, auf der Alderstrasse, das Stück zwischen der Alderstrasse und der Höchstgasse, das ist, dort hat das Leben gehabt. Dort hat es viele Kinder gehabt, dort hat es Kinder von der Familie Blum, das waren ja 6 Kinder gewesen. Er war ja Rektor von der Freischule, da war der Harald, der Fritz, der Rolf und dann ist der Ruth, Maya und Esther. Und diese Kinder haben wir gespielt und dann von Ostheim war das Gretli auf das Hinterband. Also ich hatte kein Kind, aber dann ist noch im 53, 55, dort hat es auch einen Haufen Kinder. Das ist also der Sabecke. Alderstrasse, Mittelstrasse ist so das Zentrum von unserer Kindheit. Dort hat man, Mittelstrasse war ja noch offen, es hat noch keinen Asphaltbelag gehabt. Man hat einen Barfuß überrennen, einen Spitzwagen überrennen. Der ist immer durch die Mittelstraße gekommen. Und dann hat die Altstraße ab und dort unten gekehrt. Und dann ist er drauf in die Tiefelstraße rein. Und dann haben wir immer gewartet, am Nachmittag 4 bis oben, wenn es heiß war, haben wir schon einen Schlüpf abgezogen. Und dann haben wir gewusst, jetzt kommt der Spritzwagen. Und dann haben wir auch auf der Tolle noch ein Hurli antreiben. Und das ist einfach. Dann weiter unten war die Platterwiese. Der Moritz Platter. Der hat das Bauerngut dort unten gehabt. Und dort in der Wiese rein sind wir gerne geguckt. Wenn wir gewusst haben, dass das Gras hoch war, dann ist der Moritz gekommen, mit den Geistern klopfen. Und dann hat er mal einen richtig durchgetroschen. Dann sind wir verrückt gewesen, der ganz weit in die Mittelstraße, Alderstraße, und dann runter. Und dann haben wir gewusst, dass er gerne Bohnen hat. Er hat die ganze Bohnenkultur gehabt. Und dann haben wir halt mal mit diesen Bohnenstecken das erste Augustschür gemacht.
Ja, wir sind meine da rechte Lausbuben und Lausmännchen.
Ja, aber der Moritz, das war so ein Fest gewesen. Und dann haben wir, wenn man ihn aber gesehen hat, dann hat man aber genau das ganze Menü auf seinem Schiene
Ja, Erwin, was hast denn du sonst noch so für Erinnerungen, die jetzt gerade vielleicht noch wieder da auf die Mittelstraße passen?
Ja, das ist einfach so. Ich habe noch als Bub haben wir viel Besuch gehabt aus Ungarn. Ich habe einen Teil von der Verwandtschaft hatte ich in Ungarn, von der Mutterseite her. Und dann sind die regelmäßig einmal auf Besuch gekommen. Und die Leute haben dann immer gerne zum Mittagessen oder zum Nachtessen frisches Wasser gehabt. Und dann hat man einfach ganz gefunden, das Leitungswasser, das ist nicht so kalt, das ist nicht so frisch. Ob man nicht könnte da frisches Wasser beschaffen. Und dann ist man dann drauf gekommen, dass dort an der Mittelstraße 12 steht ein Brunnen. Ich vermute, der ist so alt wie die Mittelstraße. Und der Brunnen hat damals, das ist sicher, frisches Quellwasser gehabt. Und dann habe ich immer vor dem Mittagessen und vor dem Nachtessen habe ich mit einem grossen Glaskrug können müssen, wenn sie besser gesagt, Wasser holen, damit die Herrschaften frisches Wasser zum Mittagessen haben. Und erstaunlicherweise, all diese Zeit, ist immer der gleiche Ruhe gewesen, den habe ich nie kaputt gemacht.
Das wollte ich gerade fragen. Gut, Erwin, ich danke.
Und der hat Gott sei Dank Mutter noch geschissen.
Ja. Ich danke dir recht herzlich für deine sehr farbigen Ausführungen von der Mittelstrasse. Merci vielmals.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Das also die Erinnerungen von Erwin Detsch, ein Stimmungsbild von der Mittelstrasse um 1925-30. Ich muss mich dann auch für die unzulängliche Qualität von dem Band entschuldigen. Es ist allerdings nicht auf der Aufnahme gewesen, sondern es muss irgendetwas da am Mischpult nicht gestimmt haben. An der Mittelstrasse 11, vis-à-vis von der Villa Riesmatt, ist seit 1893 ein Wohnhaus gestanden, dreistöckig, in einem kleinen Gärtli mit einem für diese Häuser so typischen Vordächli über dem Hauseingang. Stegenhaus ein bisschen vorgezogen und axial im Mittelpunkt. Die Kanten vom Haus sind mit grossen Quadern verziert gewesen, aber sie sehen eigentlich so aus, die Quader, als wollten sie das Haus zusammenheben und beschützen. Mittelstrasse 11 sucht man heute vergeben. An dieser Strasse, weil im Jahr 1950 ist das Haus abgebrochen worden. Einer der berühmtesten Fotografen ist in diesem Haus aufgewachsen. Ein Fotograf, der durch seine Fotos weit über unsere Landesgrenzen heraus bekannt worden ist. Der Zürcher Jakob Duckener, der sich in den 30er Jahren mit seinen Industriereportagen einen Namen gemacht hat, wird von manchen Fachleuten zu den besten Fotografen der Welt gezählt. So lautet Headlines in verschiedenen Artikeln über den Jakob Duckener. Er ist 1904 in Zürich geboren, an der Düffelstrasse 112, ein Haus, das gerade hinter der Mittelstrasse 11 steht. Zusammen mit seiner Zwillingsschwester hat er im Seefeld eine glückliche Jugend verbracht. Danita Duckener, heute 86-jährig, wohnt auch in unserem Quartier und hat, obwohl sie seit Jahren krank und bettlägerig ist, ein wenig aus ihrer und aus der Jugend von Jakob Duckener erzählt.
Unser Vater war Privatlithograf und hat sein Atelier während 53 Jahren an der Mittelstrasse 11 gehabt, wo wir auch einige Jahre gewohnt haben. Geboren aber sind wir an der Tüfferstrasse 112, gerade hinten dran. Rechts von uns war die Villa von Professor Monakow, ein verwilderter Garten, in dem wir uns sozusagen jeden Tag mit Wohnen getummelt haben Und ich kann mich noch erinnern, dass er mich mal an einem Bein gehabt hat, als ich über den Hagen fliehen wollte und mir dann die Leviten verlesen hat.
Hat er das nicht so gern gehabt, wenn es hier um
Garten gespielt hat? Nein, gar nicht. Das hat er auch nicht geschätzt. Aber es war ein verwilderter Garten, wie er einfach Kinder hat müssen gefallen, nicht wahr?
Was haben Sie noch so für Erinnerungen an die Mittelstrasse? Wie ist das so gewesen, zum Wohnen dort?
Ja, das müsste ich jetzt ein bisschen von dem, wo ich da Notizen gemacht habe für Sie, ablesen. Oder anzuschauen. Also, mein Bruder hat Jakob Albert geheissen. Wir waren die einzigen Kinder von unseren Eltern. Und wir waren aber total verschieden und haben uns aber auch sehr ergänzt. Dann an der Mittelstrasse, da haben wir also im Nummer 11 gewohnt. Vis-à-vis war eine ältere Dame, die hat meines Wissens Burkhard geheissen. Ich weiß eigentlich nicht mehr weiter, als sie ein Hündchen gehabt hat. Und dann in unserem Haus am Elfi hat auch der Theatermaler Isler gewohnt. Und ganz vorne an der Straße Fröhlichers. Also gerade anschließend das Nummer 11 und die Vorstrasse 112 war ein grosser Tennisplatz gewesen. Und dort haben die Fröhlichers, das Fräulein Fröhlich, amig ist sie spielen, immer in einem weißen Kleid und das hat uns mächtig imponiert. Sie war für uns wie die Fee gewesen. Das kann ich mich noch gut erinnern an eine. Wir sind im Seefeld-Schulhaus in der Primarschule und später im Münchhalden-Schulhaus in die Sekundarschule gegangen. Mein Bruder, wir haben ihm nur den Köbi gesagt, war ein verträumtes Kind gewesen. Ich mehr eine freche Wanze, das heisst richtig aufgeweckte. Den Unterricht von der ersten bis dritten Schuljahr haben wir beim Lehrer Korodi besucht. Das war ein feinsinniger, netter Mann, bei dem wir sehr gerne in die Schule sind. Und dann sind wir nachher von der vierten bis zur sechsten zum Lehrer Huber gekommen. Das war also ein Tatzenpedant Nummer 1 gewesen. Der war nicht glücklich, wenn er am Morgen nicht zuerst unter den schwächsten Schülern hat können 80 bis 100 Töten verteilen. Das war ein Jammer. Ich habe noch mit Brüllen für die armen Buben.
Das heisst, dass Sie selber keine Tatzen bekommen haben, wenn Sie für die anderen Brüllen
haben? Nein, ich habe noch keine bekommen, nie bekommen. Denn ich bin eben, was man sagt, ein intellektuelles Kind gewesen. Mein Bruder dagegen ein Verträumter. Soviel ich aber weiss, hat er auch nicht viel Töpfen bekommen, denn der Lehrer war gut bekannt mit meinem Grossvater und eben furchtbar parteiisch. Er ist zwar in einem Wildbacher-Büchli, über ein Riesbacher-Büchli, als sehr guter Pedant, Pädagog bezeichnet worden, aber ich würde also sagen, die sind nicht so in die Schule gegangen. Mich hat er also furchtbar gern gehabt, eben aus dem Grund, aber das ist ja kein Bruss, gell? Also mein Bruder war schlank und ist sehr schnell gewachsen. Und ich bin mehr mollig und der Vater hat mir gesagt, wenn ich euch fotografieren will, muss ich immer ein Querformat und ein Längsformat nehmen. Wir haben fast jeden Morgen haben wir in seinem Atelier dürfen malen. Mein Bruder war da natürlich hochbegabt. Ich habe mehr so Mist gemacht.
Ja, einfach Fantasie ausgelebt.
Ja, ich habe also erst mit 47 Jahren ist mir da der Knopf aufgegangen.
In einem künstlerischen Milieu aufgewachsen, ist aus dem verträumten Bübli nach einer Maschinenzeichnerlehre der Maler, Filmer und Fotograf Jakob Duggener geworden. Folgende Beschreibung von der Arbeiten von Duggener habe ich in einem Zeitungsausschnitt gefunden. Sehen heisst für Jakob Duggener nicht nur fotografieren, es heisst auch filmen, heisst auch malen. Bekannt ist der geborene Zürcher aber vor allem als Fotograf, als sensibler Beobachter des Alltags. Als solcher öffnet er einem buchstäblich die Augen. Sein Vergnügen am Sehen überträgt sich auf die Aufnahmen, die er während mehr als 50 Jahren zu einem einzigartigen Bildteppich der Schweiz verknüpft hat. Er hat immer wieder Menschen aufgenommen, Bauern, Arbeiter, Handwerker, aber auch Fabrikanten, Unternehmer, die Spitzen der Gesellschaft. Besondere Aufmerksamkeit hat er seiner Heimatstadt zukommen lassen, Wie es, meint Jakob Duggener, ein Einheimischer tun sollte. 4 Bücher über Zürich sind daraus hervorgegangen. Er ist auch gereist nach Italien, nach Frankreich, nach Deutschland, England, Jugoslawien und auch nach Übersee. Seit 1932 hat Duggener vor allem fotografiert und es hat das Werk aufgebaut, das seinesgleichen sucht. Der Felix Müller schreibt in einem anderen Artikel über Duggener: Duggener steht nicht mit beiden Beinen im Leben, wenn man darunter die Fähigkeit versteht, sich Geld, Macht und Einfluss zu verschaffen. Darum war er auch gar nie sonderlich auf eine Publikation seiner Fotobücher erpicht, heute noch weniger als gestern. Denn seit er von der AHV lebt, fotografiert er kaum noch. Dafür arbeitet er an seinen Büchern, ändert, kopiert neu, klebt und vermag den Besucher zu jedem Bild, Zeitpunkt und Umstände der Entstehung detailliert zu schildern. Ein staunenerweckende Leistung angesichts seiner rund 50.000 Negative. Ich habe eben ein gutes bildnerisches Gedächtnis, erklärt er und trifft damit einen Teil der Wahrheit. Doch diese Bilder sind längst zu seiner eigentlichen Welt geworden, in der er lebt. Jeden Tag blättert er in seinen Büchern, schon oft vor dem Morgenessen, denn die Bilder sind meine eigentliche Nahrung. In dieser stummen Zwiesprache äußert sich die Sehnsucht eines Menschen, der hinter der vergänglichen Wirklichkeit, die er in seinen Bildern festgehalten hat, unablässig dem Wesen der Dinge, dem Eigentlichen des Lebens auf die Spur zu kommen sucht. Der Jakob Duggener ist Mitglied von der Künstlervereinigung Zürich und von der Künstlergruppe Reveille gsi, hat im In- und Ausland auf vielen Einzel- und Gruppenausstellungen seine Fotos gezeigt. Auch in Zürich hat man dem Werk vom Duggener können begegnen. Und zwar hat das Kunsthaus Werk von ihm 1974 im Rahmen von der Ausstellung Schweizer Fotografie von 1840 bis 1974 gezeigt. Der Jakob Duggener ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Zum Beispiel war er Preisträger von der Fotokino Köln und 1981 ist er als erster Fotograf mit dem Kulturpreis von der Stadt Zürich ausgezeichnet worden. Genau wie seine stimmungsvollen Schwarz-Weiss-Fotos vom Gegensatz und von der Spannung hell dunkel leben, genauso gegensätzlich muss der Jakob Duggener als Mensch gewesen sein. Hören Sie nochmal, was seine Schwester sagt.
Als Zwilling haben wir von fremden Leuten meistens am gleichen Tag die gleichen Geschenke bekommen. Darin hat sich unsere Zwillingschaft erschöpft. Denn im Wesen und im Charakter sind wir total verschieden gewesen. Aber wirklich total verschieden.
Und doch sagt man doch, dass Zwilling eins ohne das andere nicht auskommt.
Ja, das ist schon so gewesen. Wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert.
Auch später noch?
Ja, er hat zu der Verwandtschaft überhaupt jeder absolut abgelehnt. Einzig mit mir hat er Beziehung gehabt. Und er hat sehr gern mit mir, was man sagt, gejuckert, gescherzt und gelacht, nicht wahr? Aber sonst, sobald man auf ernste Gebiete gekommen ist, hat es Spannungen gegeben. Er hat wenig Freunde gehabt, meines Wissens eigentlich nur der Fotograf und Kunsthändler Max Willer, der heute über 90 Jahre alt ist und mit dem er auch einige Filme gedreht hat. Das Zusammenleben mit meinem Bruder war sicher nicht leicht gewesen, da er einerseits sehr aggressiv, launisch und zynisch hat können sein. Sicher war es schwer gewesen, mit ihm auszukommen, obwohl er wieder sehr versöhnlich hat können sein. Aber eben, er ist, wie ich möchte sagen, nie ganz erwachsen gewesen. Das ist also das typische Wort, das ich gefunden habe. Er ist immer eine Art Kind geblieben.
Der Jakob Duggener ist am 24. April das letzte Jahr gestorben. Seine Fotos aber sind lebendig und stimmungsvolle Züge von fast 40 Jahren Beobachtungen von Arbeit, Natur und Alltag. Beobachtungen auf Fotopapier festgehalten, die einem heute noch genauso faszinieren wie damals, wo die Bilder geschaffen worden sind.
Living underground, like you.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Was Sie gerade gehört haben, war Living Underground. Und wir befinden uns auf einem Spaziergang durch die Mittelstrasse im Seefeld, zwischen der Seefeldstrasse und der Bellrichstrasse. Wie schon ganz am Anfang gesagt, ist die Mittelstrasse vom letzten Jahrhundert ohne grosse Geburtswehen in das Jahrhundert übergewachsen. Ich hatte Gelegenheit gehabt, Frau Elmer in ihrem Haus Ecke Mittelstrasse Höschgast zu besuchen. Sie hat mir das Leben heute an der Mittelstrasse ein bisschen erzählt.
Frau Elmer, meine erste Frage an Sie. Wie lange leben Sie hier in diesem Haus?
Wir sind im Sommer 1970 gezogen hier.
Sie sind woher gekommen?
Wir waren vorher in Amerika. Also wir haben dann dort meinen Mann kennengelernt, bevor wir nach Amerika sind. Und dort haben wir geheiratet. Und dann sind wir retour gekommen, als wir ein Kind hatten. Und dann sind wir hier eingezogen.
Jetzt war das für Sie nicht eine grosse Umstellung, wenn Sie sagen, von Amerika dahin, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und dann wieder zurück auf Zürich, wo ja zur Zeit 1970 natürlich schon bereits sehr aufstrebend war. Wie war so der Wechsel für Sie?
Ja, ich habe mich in Amerika nie zu Hause gefühlt. Ich hatte eigentlich immer Heimweg nach der Schweiz. Und darum war das für mich wunderbar, als ich wieder hierher konnte.
Ja, und wie hat es Ihr Kind empfunden?
Das war dort erst 5 Monate alt.
Aha, das hat man
gar nicht gemerkt.
Sie sagen, Ihr erstes Kind, haben Sie noch mehr Kinder?
Ja, wir haben 3 Kinder. Also sind bald keine Kinder mehr. Die älteste Tochter wird 20 im Frühling und die geht gerade am 3. November nach Amerika als Au-pair. Sie hat jetzt Matur gemacht und wird jetzt ein Zwischenjahr machen. So.
Wie war das für Sie gewesen, da, für die 3 Kinder? Also Sie müssen jetzt halt für Ihre Kinder reden, so zum Aufwachsen ja. Da an der Mittelstrasse.
Ja, das war herrlich gewesen. Sie haben da Nachbarn gehabt, die gleichaltrige Kinder hatten und die hatten einen wunderbaren Zusammenhang immer gehabt. Auch jetzt noch, also vom Kindergarten eigentlich bis jetzt, wo sie bald erwachsen sind. Sie haben können spielen auf der Strasse raus, am Sonntag, so ist es gut gegangen, hat sie nicht so viel Verkehr gehabt auf der Mittelstrasse selber. Und ja, haben einfach eine glückliche Zeit erlebt und wenn eines traurig war, haben sie einander getröstet. Also, ich muss sagen, das war eine ganz einmalige Situation gewesen. Wir sind sogar bekannt worden, weit rum in der Kantonsschule, hat es immer geheissen, im Seefeld an der Mittelstrasse, oder dort läuft etwas. Und und wir sind dann auch von weit her gekommen, am Sonntag, so, um auch da sein mit dieser Gruppe, die da ist. Also es ist Pfeifers, die wohnen da unten gerade, und dann Schobiners von da hin, und das Batax und das Hausmann. So, also ich muss sagen, die haben es wirklich da schön gehabt.
Also eine ideale Zeit für junge Leute.
Eigentlich ideal gewesen, ja.
Jetzt, das sind 19 Jahre seit 1970. Was hat sich von innen aus am meisten verändert?
Also weil wir ja gerade an der Höschgasse wohnen, ist auch der Verkehr an der Höschgasse ist extrem geworden. Also das ist, wir können das auf der Seite, wo die Höschgasse ist, die Fenster nicht mehr offen haben. Die Nacht ist einfach viel zu lärmig. Mhm.
Also auch in der Nacht?
Auch in der Nacht, ja, ja. So, vor allem jetzt eben auch, weil die Teufelstrasse gesperrt ist, kommt einfach alles da runter. Und ich finde es einfach grauenhaft, wenn ich daran denke, dass nachher noch der Bus auch noch gerade da durchkommen sollte.
Ah, das ist der Bus, der nachher
der Bus, was plant.
Klussplatz, ja.
Weil ich sehe einfach nicht ein, warum der auch noch muss. Auch die Bellrichstrasse ist ja überbelastet. Wieso muss der Bellrichstrasse auch noch durch? Und dann die Höschgasse auch noch gerade. Mhm. Von da unten rauf geht niemand mit dem Bus. Es ist ja so nah an die Höschgasse rauf.
Ja, ich glaube, der Bus also ist eher gedacht als Querverbindung nachher von der Höschgasse weiter drauf.
Eben, wenn sie nur für dort oben machen, wäre das gut. Das ist jetzt für uns geredet, oder? Ja. Also, aber ich finde einfach, man sollte auch versuchen, die Höschgasse ein bisschen zu entlasten. Also das ist unser grösstes Problem hier.
Auch die Integration von der Frau Elmer selber ist ihr in guter Erinnerung. Sie empfindet einen gewissen Zusammenhalt und das Interesse von Nachbarn untereinander und eine Bereitschaft zur Toleranz, wenn es ums Haus um einmal allzu laut oder allzu viel Qualm beim Brötchen im Nachbarsgarten gibt. Und trotz dem angesprochenen Lärm von der Höschgasse und der drohenden Busverbindung, zusätzlich gerade vor ihren Fenstern, möchte Frau Elmer an der Mittelstrasse bleiben. Bleibe in dem Haus, wo für sie und für ihre Familie zu einem Mittelpunkt geworden ist und wo sich alle wohlfühlen und können ihren vielen Hobbys in Haus und Garten angehen. Wir haben am Anfang von unserer Strassengeschichte von berühmten Leuten geredet, Leute, die allerdings heute nicht mehr leben. An der Mittelstrasse gibt es aber auch Zeitgenossen, wo wiederum eine Parallele zu der Familie Stähli und Jakob Duggener Leute, die durch ihre Arbeit berühmt worden sind. Und zwar rede ich vom Ehepaar Trix und Robert Hausmann. Frau Hausmann ist Architektin und Robert Hausmann ist Innenarchitekt und Professor für Innenarchitektur in Stuttgart. Viele stimmungsvolle Lokale tragen die Handschrift von dem Ehepaar, zum Beispiel Kronenhallenbar, das Innenlokal oder Nobelbeiz Agnes Amberg am Pfauen, das Bahnhofbuffet da Capo, aber auch die Jugendherberge in Wollishofen ist zwar vom Architekt Gisel gebaut worden, aber die Innenausstattung ist von Hausmann und Hausmann. Zurzeit bauen sie am Schopwil im Hauptbahnhof. Aber auch Möbeldesign gehört zum Wirkungsfeld von Hausmanns. Wer weiß, wenn vielleicht die 100 Jahre wieder einmal ein Porträt über die Mittelstrasse gemacht wird, wird auch sicher am Schaffen vom Ehepaar Hausmann einen besonderen Platz eingeräumt. Gerade im Haus nebendran, an der Mittelstrasse 49, stoßt man auf eine Messingtafel mit dem Namen SIG, Schweizer Interpretengesellschaft. Als Radiostation sind auch wir verpflichtet, allerlei Abgaben für die Ausstrahlung von Wort und Musik zu entrichten. Wir zahlen zum Beispiel die PTT-Regalgebühren, wir zahlen Leitungsgebühren. Wir zahlen aber auch Abgaben für jedes Musikstück von Autoren, die noch nicht seit 50 Jahren gestorben sind. Wir zahlen für Passagen von Text aus Büchern. Und jetzt komme ich zur Aufgabe von der SIG. Doch hören Sie selber, welches Arbeitsgebiet von der Gesellschaft Schweizer Interpreten ist. Der Herr Knobloch, Präsident, und der Herr Lützinger, der diese Institution gegründet hat, haben mich empfangen. Meine erste Frage an Herrn Knobloch.
Was ist die Aufgabe, welche Idee steckt hinter dem Namen Schweizerische Interpretengesellschaft?
Die Schweizerische Interpretengesellschaft ist eine Genossenschaft, die das Recht an den sogenannten Zweitverwertungen der Künstler wahrnimmt. Zweitverwertungen, das sind die Leistungen, wenn zum Beispiel ein Konzert, das im Saal stattfindet, übertragen wird durchs Radio. Also eine mehrfache Nutzung. Alle die Abgeltungen, die dadurch fällig werden, wird von der Interpretengesellschaft wahrgenommen.
Jetzt der Name Schweizerische Interpretengesellschaft, heisst das, dass Sie ausschließlich das Recht der Schweizer Interpreten waren?
Nein, wir waren das Recht von allen Zweitverwertungen, die in der Schweiz stattfinden. Sei das ausländische oder Schweizer Interpreten. Also der Ort, wo die Darbietungen stattfinden, ist die Schweiz.
Jetzt, wie muss man sich Ihre Arbeit vorstellen? Also wenn ich da so umschaue, da haben es Gesteller angehäuft mit Ordner. Was ist alles in diesen Ordner drin und wie können Sie überhaupt die Rechte von diesen Leuten wahrnehmen?
Also in diesen Ordner, da sind vor allem Verträge drin. Wir haben Verträge mit Lokalradio, mit der SRG. Wir haben Verträge mit den Konzertgeber. Wir haben Verträge mit Opernhäusern. Wir haben eigentlich Verträge mit allen Institutionen, die sich mit Musik und Schauspiel befasst.
Warum ist das überhaupt nötig gewesen, dass man die Interessen von diesen Interpreten hat müssen wahren?
Mit dem Aufkommen von der Vervielfältigungsmöglichkeiten sind auch ganz massiv